Und danke vielmals für die Einleitung, Priska, das passt wunderbar. Hoffentlich komme ich noch dazu zu sagen, auch wieso. Genau. Ich möchte mich... Kann ich die nächste Folie haben? Ich möchte mich vor allem auf die Predigtserie, die wir gerade mehr oder weniger fertig haben, es läuft noch, beziehen. Ich war nicht genau jeden Sonntag da, aber bei den Predigten, die ich immer wieder gehört habe, habe ich wie einen Satz herausnehmen können, beziehungsweise mit einem Satz kann ich das zusammenfassen. Und das ist diesen Satz aus Johannes 10. Es ist so, als ob Jesus zu uns zukommt und sagt, du, ich bin gekommen, damit du Leben hast und dieses Leben sogar in Überfluss. Und so zum Beispiel haben wir über die Berufung gehört, wo Micha das verglichen hat mit einem gedeckten Tisch vor den Augen meiner Feinden. Und dann haben wir auch über Gaben gehört, ein Schaufenster von ganz vielen Gaben, die uns Jesus durch seinen Geist hinterlassen hat. Dann haben wir natürlich auch über Pfingsten mehr und genauer über die Ausschüttung des Heiligen Geistes, über dieses Dynamis, diese Kraft Gottes gehört, die uns wirklich ermöglicht, unsere Hoffnung auszuleben. Unsere Hoffnung, wann unsere Hoffnung uns stark zu machen, uns zu klammern, damit wir ein Leben in voller Freiheit leben können. Aber vielleicht erinnert euch auch, dass dieses Vers, Vers 10 aus Johannes 10, beginnt anders. Es beginnt mit den Worten, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und dieses Leben in Überfluss. Und so möchte ich heute ein bisschen die eventuell sogenannte Kehrseite der Medaille besprechen, ein bisschen erläutern. Hermann hat letztens gesagt, als wir darüber nachdenken, was wir alles für Hoffnung haben, das, was, woher unser Leben zugestimmt ist, wir sind dabei optimistisch, aber auch realistisch. Wir wissen, dass wir unterstützt sind, aber wir wissen auch, dass wir einen Gegner haben auf diesem Weg. Und eine ganz genaue Kehrseite der Medaille ist es nicht. Wir werden es auch wissen. Aber ich glaube, so langsam könnt ihr es erahnen. Heute möchte ich über den Satan reden. Und ich habe mir diesen Bibelvers oder diese Bibelstelle ausgesucht, nicht um das exegetisch auszulegen, weil nämlich die Fremden in diesem Vers, ich bin nicht 100%, dass Jesus sich ganz genau auf den Satan bezieht, aber ich habe den Eindruck, es beschreibt sehr, sehr gut einige Charaktereigenschaften von dem Satan. Und es hat auch nichts mit Immigranten zu tun, aber doch sehr viel mit einer Stimme, die wir nicht so kennen wie die Stimme unserer Mutter. Eine Stimme, die irgendwie ganz anders ist als eine Stimme, die unsere Seele so ganz, ganz, ganz tief kennt. Ich möchte euch dann einfach den Vers, also die Stelle vorlesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, der Wächter unseres Herzens. Und die Schafe hören seine Stimme. Und er hört und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er von vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Ich habe mir die Aufgabe auf heute nicht gemacht, genau gesagt, diese Bibelstelle zu exegetieren. Ich habe den Eindruck, es geht um viel mehr und viel anders als das, was ich jetzt gerade zu sagen habe. Aber schon beim ersten Lesen geht etwas auf. Es geht um so vulnerable Wesen, Schafe, und es geht um Wächter über diesen Schafe. Es geht um diejenigen, die über diese Schafe, um diese vulnerable Wesen schauen. Und es geht darum, wer schaut gut und wer ist da, um Ungutes zu machen. Wer ist da, um Böses zu machen. Und es geht auch darum, dass diese Schafe, so vulnerabel wie sie sind, sie können trotzdem erkennen, wer ihr Hirt ist. Und manchmal geht es auch darum zu lernen, wie sie diese Stimme ein bisschen noch genauer erkennen. Weil manchmal geht es darum, das ein bisschen zu beleuchten, welche Stimme ist es nicht von seinem Hirten, von ihren Hirten. Und ich habe eben gesagt, das ist nicht genau die Kehrseite der Medaille. Wenn wir über die Bosheit, über Satan, über der Teufel reden, er ist nicht der Gegner von Gott, Allah. Gott ist, dass er genauso groß wäre wie Gott. Dass irgendwie Gott ist der gute Seite und die gute Seite und Satan ist der schlechte Seite. Die sind nicht gleich. Die sind nicht gleich. Gott ist der Schöpfer und der Satan, wer auch oder was auch immer er ist, ist ein Geschöpf. Die Dunkelheit ist nur das Fehlen vom Licht. Und wie viel Dunkelheit gibt es? Aber trotzdem, es ist nicht etwas so klar Definierbares wie das, was gibt. Gott gibt es. Und deshalb habe ich ein bisschen versucht, euch nicht so klar zu definieren wie dieses... oder kennst du das, wenn jemand mit dir gerade so sanft redet? Man weiß, jetzt brauchst du ein bisschen Sanftheit, jetzt brauchst du ein bisschen Bestimmtheit. Ich würde sagen, diese Stimme redet zu dir ein bisschen so. Es redet sanft mit dir, aber das lässt ein bisschen unsicheren Geschmack hinterher. So à la, oh, du siehst so schön heute aus. Und du denkst, da denkt sich die Person nicht so wie gestern oder so. Oder diese Bluse steht dir aber so gut. Versteht ihr, was ich meine? Oder das Gegenteil davon. Immer harsch und immer schlecht und du bist einfach die schlechteste Person auf der Welt. Der Eigentümer dieser Stimme will ganz sicher, dass du nicht wohl bist, dass es dir nicht wohl ist. Er will eventuell, dass du dich wohlfühlst in dem Moment. Ich habe vorher gestuhlt. Entschuldigung. Also dieses bittere, unsichere Geschmack, das bringt dich durcheinander. Und das ist genau so ein Charakterzug von dem Satan. So ein bisschen, was war das? Was war das? Oder die Erfahrung, dass irgendjemand in deinem Wohlsein so investiert ist. Wir können sicher davon ausgehen, dass der Satan absolut nicht in deinem Wohlsein investiert ist, sondern genau das Gegenteil davon. Da gibt es einen genauen Gegenteil. Er will sich vielleicht, dass du dich ein bisschen wohlfühlst in dem Moment, aber nicht, dass dir es wohl geht, ganzheitlich. Körper, Seele, Geist, gestern, heute, morgen, übermorgen. Das will er nicht. Und übrigens, gegen alle, die so meinen, nein, der Satan ist immer dafür, dass du dich wohlfühlst, damit du durch dieses Wohlfühlen nicht zu Gott kommst, nicht auch ganz so. Wohlfühlen ist ja von Gott. Ich habe gesagt, der Satan ist nicht ein Schöpfer. Er kann nicht einmal gute Emotionen, auch wenn sie aus einer schlechten Quelle kommen, erzeugen. Die guten Emotionen zeigen immer noch auf Gott. Er ist der Schöpfer. Der Satan kann sie maximal einfach ausnutzen für seine Pläne. Wir reden nicht von zwei gleichgesetzten Entitäten. Und ich hoffe, ihr versteht so langsam, was ich meine. Diese Stimme lässt sich nicht so leicht definieren, weil er eben nicht so ein Jemand ist. Er ist einfach ein Fehlen von etwas, ein Fehlen von jemand, ein Fehlen von der Wahrheit, ein Fehlen von der Liebe, ein Fehlen von der Freiheit, ein Fehlen von allem, was gut ist und irgendwie personifiziert. Das verstehen wir nicht. Das sind so geistliche Sachen, die wir in diesem Moment auf der Erde als Menschen einfach nicht verstehen können. Aber irgendwie so. Übrigens, falls jemand von euch gerne ein mega cooles Buch lesen möchte darüber, ich kann euch nur aus ganzem Herzen das Buch Dienstanweisungen an einem jungen Teufel von C.S. Lewis empfehlen. Das ist ein mega kurzes Buch und es enthält laute Briefe von einem Oberst-Teufel an einem Diener, zu wie er der Patient versuchen soll. Und das ist extrem aufschlussreich und humorvoll. Es ist ein schönes Buch zu lesen. Genau. Exkurs fertig. Wir können vielleicht die Stimme nicht genau definieren, aber wir können die Wille definieren. Der Wille der Fremden ist, dass kein Leben, geschweige denn im Überfluss, in deinem Leben sein dürfte. Dass dich niemand mit dem richtigen Namen kennt. In Offenbarung lesen wir, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Was ich mir darunter vorstelle, ist, dass in dem Moment, nachdem dieses ganze Leben so fertig ist und wir uns Angesicht zu Angesicht mit Gott sind, dann wird er uns sagen, auf eine Art und Weise, hey, ich weiß genau, wer du bist. Und das kennt niemand anderes als ich und du. Das ist die Stimme der Mutter, das ist die Stimme des Vaters. Und der Satan will ja nicht, dass es dazu kommt. Er will, dass du niemals eine heilende Erfahrung mit der Begegnung mit dem lebendigen Wort Gottes machst. Und hier eine oben, dass du niemals die heilende Erfahrung mit dem Wort Gottes machst. Und da hat uns Priska aus dem Psalm 119 vorgelesen, dieses lange, lange, lange Psalm, was eigentlich auf eine hingeht. Das Wort Gottes ist wie Honig. Es heilt und es ist auch süß. Wie süß ist meinem Gaumen dein Wort, mehr als Honig in meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Auch dort sind diese zwei Seiten immer aneinander. Es gibt einfach der Emphasis von was wichtig ist. Und genau, und du wirst, und er will, dass du niemals die heilende Erfahrung mit dem lebendigen Wort Gottes machst. Das ist mit Jesus. Jesus sagt über sich selber, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt, oder auch andere Übersetzungen sagen, setzt ein sein Leben für die Schafe. Das ist so die Art von Liebe, die durch Jesus uns zugänglich ist. Aber das genau will der Satan nicht. Oder, und das finde ich manchmal noch schwieriger zum Verdauen, dass wenn du diese Erfahrungen schon gemacht hast, dass wenn du schon weißt, dass Gott dich kennt, dass er dich liebt und dass er dich heilen möchte, dass du diese Gedanken oder in diesem Glauben nur ein bisschen glaubst. Ich glaube, und dann kommt ein Asterisk. Ich glaube aber, ich brauche keine Kirche zum Beispiel. Ein bisschen Glaube. Ich glaube, aber ich mag nicht so mit Menschen. Oder ich möchte nicht jetzt unbedingt meine persönlichen Angelegenheiten teilen. Ich glaube aber, und ich möchte euch ermutigen, fragt euch ganz ehrlich mal euch selber. Ich bin sicher, dass es gibt auch in allen von eurem Leben ein Ich glaube aber. Ich bin sicher, weil ihr Menschen seid, wie ich auch. Und es ist eigentlich egal, wer wir sind. Das ist so das schöne Gleichmachende an dem Christentum. Wir sind alle Sündiger. Vor kurzem hat mir Hans erzählt, dass er sich so ein bisschen Gedanken macht, wegen so einer Situation, wo er unsicher ist, ob er eine Entscheidung aus Ehrgeiz macht oder nicht. Und da ich sehr, sehr viel mit dieser Predigt so unterwegs war, war ich so, du, weißt du, dass du auch ein Sünder bist, gell? Also, sehr wahrscheinlich hast du auch Ehrgeiz. Ist das das richtige Wort? Gier. Gier. Sehr wahrscheinlich hast du auch Gier in dir. Ist das, also wir Christen wollen nicht unbedingt zulassen, dass wir auch neidisch sind, dass wir über andere auch schlecht reden, dass wir uns so viel besser denken als alle anderen. Ich bin wirklich die beste Theologin, die es gibt. Ich weiß nicht, wieso ich nicht jeden Sonntag hier stehe und vor euch predige. Gell? Und noch dazu, ich bin noch die beste Psychologin, die beste Mama. Und was ich sagen will, ist, dass ich möchte euch ermutigen, diese Stimme auch in euch nicht unbedingt zu unterdrücken, im Sinne von, nicht unterdrücken, wenn ihr feststellt, oh, jetzt habe ich gerade so etwas Blödes über jemanden gesagt oder gesagt, gedacht oder gesagt, sondern zugeben, das ist die Sünde in mir und zu Gott gehen. Denn ich bin sicher, egal wer du bist, du hast deinen Gegner. Egal wer du bist sündig und der Gegner benutzt deine Sünde so ständig, um dich davon zu halten, zu Gott zu gehen. Und wenn es für mich wichtig ist, dass ihr nur einen Punkt von dieser Predigt mitnimmt, ist diesen. Egal wer du bist, egal ob du schon an Jesus glaubst oder noch nicht oder schon nicht oder wo auch immer, du hast einen Gegner, der gegen dich steht. Nicht unbedingt sozusagen gegen deinen Glaube. Er ist gegen dir, gegen dich. Und seine Stimme ist so ganz hinterlistig in deinem Leben, aber es wird auf jeden Fall geben in deinem Leben. Ich kann nicht, niemand kann das außer Gott dir sagen, wie er in deinem Leben spricht. Was er dafür benutzt, was deine Wundpunkte sind, wo deine Sünde ist, wo du irgendwie besser bist als alle anderen, das gibt es auch natürlich. Wir sind nicht alle gleich begabt, einige sind wirklich besser und dann ist genauso ein Wundpunkt, wo den Satan dann sagt, siehst du, du bist viel besser. Übrigens, wenn du besser bist als alle anderen in irgendetwas, dann der richtige Weg damit ist, Gott Danke zu sagen, dass er dir diese Gabe gegeben hat und ihn zu fragen, wie kann ich dich mit dieser Gabe dienen und wie kann ich den anderen mit dieser Gabe dienen. Und wenn du mal merkst, ich bin wirklich besser als alle anderen, dann bist auch dankbar, dass es manchmal auch andere Menschen geben, die besser sind als du in etwas anderem. Und dienen wir einander mit den Gaben, die wir unterschiedlich haben. Jetzt habe ich mich abgelenkt. Du kannst sicher gehen, dass er dich von Gott abhalten will, egal mit wem, mit was. Und da ich nicht so genau weiß, wie diese Stimme sich in deinem Leben anhört, kann ich einige Beispiele von meinem Leben bringen. Ich habe drei aufgeschrieben, aber ich werde nur eine erläutern, weil es sind ziemlich lang. Aber ich glaube, das, was ich als eine Alltagssache beschrieben habe, ist vielleicht etwas, was ihr alle erkennen könnt. Letzten Samstag haben wir einen wunderschönen Tag gehabt mit Hans und Zoe und wir sind ins Jumbo gegangen und wir haben endlich mein Hochbett gekauft. Und es war ein schöner, sonniger Tag. Und wir machen das manchmal so ab, dass am Wochenende oder wenn wir beide mit Zoe sind, dass wir uns sagen, hey, jetzt bräuchte ich eine Stunde oder eine halbe Stunde. Bis dann möchte ich ein bisschen alleine Zeit haben, schau mal auf Zoe. Und dann wir wechseln. Und ich wollte meine Zeit benutzen, um den Garten noch fertig zu machen. Und dann Zoe war am Schlafen und dann wir haben es besprochen, oder ich bin davon ausgegangen, kann mich nicht mehr erinnern, dass Hans nachher schaut. Und dann ist Zoe wach und ich bin noch mitten in den Arbeiten, das hasse ich, wenn ich das immer unterbrechen muss. Zoe war wach und sie wollte gehen und sie wollte zu den Nachbarn gehen und wir wollten nicht, dass sie zu den Nachbarn geht, in diesem Moment. Und das, irgendwie war es für sie ganz schlecht und ganz schwierig und sie hat das auch mit den ganzen Bandbreite von Emotionen gezeigt. Und dann plötzlich sagt Hans, ich kann jetzt damit nicht umgehen. Beziehungsweise Hans ist schon früher gekommen und gesagt, Juli, ich bin irritiert. Also okay, du bist irritiert. Ich war weiter mit dem Garten. Und nachher, so, Juli, ich kann nicht damit umgehen. Und ich bin so von 0 auf 100 gegangen, in meinem Kopf so total Hans beschrieben, so, was meinst du, du kannst nicht damit umgehen, ich gehe damit jeden Tag um und du sollst doch eine halbe Stunde und drrrr. Ich meine, hier. Und dann ausgesprochen habe ich schon einige böswillige Worte. Ja, nicht alles, aber einiges. Und, und dann bin ich im weiteren Stockwerk mit Zoe und sie hat sich dann mit etwas anderem beschäftigt und ich hatte eine Minute und zum Glück kam dann wirklich der Gedanke, okay, jetzt musst du beten, gell? Du musst jetzt wirklich auf die Knie gehen und auch wenn du keinen Bock drauf hast und auch wenn du nicht weißt, wie weiter, ich bin auf die Knie gegangen und Gott gefragt, lass mich Hans treu sein. Und ich war immer noch so, aber Klammer, ihr müsst euch nicht fühlen, anders fühlen, damit ihr zu Gott geht. Ihr müsst euch einfach nur wollen. Es ist, man muss einfach nur wollen. Und dann bin ich zu Gott gegangen und ich habe einfach das gesagt. Und dann so, er wollte wieder runter und dann gehen wir weiter. Und dann gingen wir weiter und dann kommt Hans, beziehungsweise ich habe dann gerufen und gesagt, hey Hans, können wir das wie nochmals machen? Und dann habe ich gemerkt, der Hans war so fast total bleich und er sagte so, ich habe so mega Kopfweh hier und es ging ihm so schlecht im Fall und ich habe das nicht einmal gemerkt aus lauter Gedanken in meinem Stimmen in meinem Gedanken. Und das ist ein Beispiel dafür, wie diese ganz banalen Sachen sich aufschaukeln können, zu böswilligen Gedanken, zu böswilligen Worten, zu Konflikten. Konflikte müssen es geben, das ist okay. Aber wie man diese Konflikte behandelt und wie man das zulässt, dass dem anderen nicht mit Liebe und Respekt begegnet und einfach auch Ohren auf, Augen auf, du gehst dir gut. Es ging ihm nicht gut. Das war nicht einfach nur aus dem Nichts. Und auch wenn es aus dem Nichts gewesen wäre, könnte man damit irgendwie umgehen. Mein Punkt ist, da habe ich einige Stimmen von diesem Fremden gehört. Und einigen Sätzen. Und der eine Satz war so, du bist doch immer alleine mit der Tochter. Stimmt absolut nicht, ich bin so unterstützt. Aber das ist immer so eine Stimme, die bei mir so hochkommt. So, oh, du bist doch immer alleine. Oh, das muss er übernehmen. Du hast auch recht auf deine Zeit. Und du hast doch den Garten angefangen. Und jetzt musst du da. Und diese sind die Stimmen, die nicht unbedingt von Gott kommen. Auch wenn sie, das Bedürfnis hinterher kann stimmen. Es stimmt, dass ich mich sehne, eine Aufgabe von Anfang zu Ende zu machen. Aber der Punkt, wo ich von dieser Bedürfnis übergehe zum böswillig reden und denken, das ist dann nicht mehr von Gott. Wenn ihr möchtet, kann ich euch im Privaten noch ein bisschen über meine Erfahrungen mit Angststörung und mit meinem Gedankensatz, Glaubenssatz, dass ich nicht gewollt bin und wie diese Sachen so bei mir, die Angriffe des Satans immer wieder so stark machen und in welchen Alltagssituationen, aber auch nicht Alltagssituationen, dass das mal noch aufkommt und ich habe den Eindruck, das wäre jetzt wirklich zu weit geholt. Aber könnt ihr mich nachfragen. Mein Punkt ist, es ist nicht nur die eine Wahrheit, dass dass wir, egal wer wir sind, wir haben einen Gegner. Es ist auch eine viel, viel, viel wichtigere Wahrheit, dass egal wer wir sind, Gott ist treu zu uns. Im Jakobusbrief steht, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Füllt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das sind so die Texte, die niemand gerne hört und niemand gerne predigt. Aber wie ich das zusammenfassen will, ist, sagt die Wahrheit. Wenn ihr etwas Böses gemacht habt, Großes oder Kleines, wenn ihr Böses denkt, ich bin sicher, dass ihr das alles macht, sagt die Wahrheit an Gott zurück. Das heißt Buße tun. Aus der Eigengerechtigkeit zurückkommen zu der, oh, doch, ich habe nicht unbedingt das Recht, so zu denken oder so zu handeln. Und in anderen Worten, Gott ist auch immer da, wenn ihr Hilfe braucht. Es mag sein, dass der eine oder der andere von euch sich sehr im Moment angegriffen fühlt von dem Satan. Es gibt Situationen im Leben oder Zeiten, wo es einfach schlecht läuft. Aber Gott ist immer da, wenn ihr Hilfe braucht. Sucht Gottes Treue, sucht seine Nähe. Sagt, es tut mir leid. Und vergibt auch großzügig, wenn jemand das euch sagt. Denn das schafft wieder Leben. Das schafft wieder Leben in Überfluss, wenn wir uns einander gegenseitig vergeben und gegenseitig uns auch die Wahrheit sagen. Und übrigens, das wollte ich noch, das ist nicht in Klammer in der Bibel, aber ich habe das in Klammer gemacht, weil es nicht zu der Predigt gehört. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Das ist doch... Und Schwestern. Für die Frauen auch. Ja, redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Das tun wir doch so oft. Und manchmal verkleiden wir das in Frömmigkeit. Das ist nicht die Stimme unseren Hirtes. Gott ist treu. Und ich will sagen, dass es gibt ein Aber zu dem ganzen unsichtbaren Bösen, was um uns herum so geht. Es gibt ein Aber in der Bibel. Die Bibel ist, als ob sie nicht unbedingt wirklich gar nicht so viel Zeit mit dem Satan verbringen will. Zu Recht. Weil das kennen wir. Wir kennen das Leid, wir kennen die Krankheit physisch oder psychisch. Wir kennen den Schmerz von Verlassenheit, von Ausgeschlossenheit. Wir kennen schwere Familienhintergründe. Wir kennen das Schmerz von schlechter Familie, das Schmerz von keiner Familie. Das Schmerz von zu viel Familie, das Schmerz von alles. Das kennen wir alle. Aber die Bibel gibt es uns ein Aber dazu. Und diesen Aber, finde ich, ist so schön zusammengefasst im Römerbrief, dass ich euch das einfach nur vorlesen möchte. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Der Satan würde es gerne probieren. Aber Gott ist er, der uns rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Der Satan würde gerne probieren. Aber Christus ist der, ja, für uns gestorben und noch mehr auferweckt ist und jetzt zur Rechte Gottes steht und für uns immer sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Alltagsversuchungen oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wir müssen uns vor der Augen führen, als Paulus das geschrieben hat, das war nicht so etwas, was den einigen Personen passierte. Das war etwas, was allen Christen passierte. Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert, die sind fast alle unter die Verfolgung in diesen Jahren gestorben. Zu dieser Person hat Paulus geschrieben. Und es steht geschrieben, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet werden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch der, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Fazit: Es gibt einen Gegner. Und er wird versuchen, eurem Leben eine Hölle zu machen, wenn man das auch so stilistisch ausdrücken will. Er wird alles probieren, inklusive so Kleinigkeiten unter euch als Liebe, als Ehepaare oder unter euch als Familie. Aber es ist überwunden. Dieses Anschuldigen, diese unterschwellige Böswilligkeit, die Ungeduld, die alles ist überwunden und es darf vergeben werden, wenn wir daran teilgenommen haben. Es gibt keine Mächte, die uns von Gott abhalten können. Hast du Böses erlebt oder hast du selber Böses gemacht? Weißt du, dass du nicht ewig daran leiden musst? Du darfst um Vergebung bitten, du darfst auch großzügig vergeben und es wird dir vergeben. Oder vielleicht leidest du an etwas, was andere in deinem Leben hineingesagt haben und gemacht haben. Du darfst frei leben davon. In Jesus Christus. Denn nichts kann uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Deshalb erkennen wir die Stimme unseres Herrn. Erkennen wir, wie die Stimme unserer himmlischen Vater sich anhört. So wie wir erkennen, wie die Stimme unserer erdlichen Mütter sich anhört. Weder Sünde noch Satan noch einen schlechten Tag oder ein schlechtes Leben kann dich wirklich von Gott in Jesus Christus trennen. Die Stimme der Fremden möchte dich mit all seiner Macht überzeugen, aber das ist nicht wahr. Die Stimme der guten Hirte hingegen, des Herrn, der deiner Seele als sein Meister erkennt, genauso wie Maria ihn erkannt hat nach seiner Auferstehung. Diese Stimme will einfach, dass du zu ihm gehst. Dass du kommst, dass du zu ihm gehst und es erlebst, was die Wahrheit ist, was die Sünde ist, was die Liebe ist. Wie echt du von allen Bösen wirklich befreit bist und wie echt, wie wahrlich, wahrlich du geliebt bist. Genauso wie du bist. Nicht nur ein bisschen. Voll mit Ecken und Kanten an deinen besten Tagen und vor allem auch an deinen schlechtesten Tagen. Amen.